FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS, in das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Christian Buchholz. Eine Seelenapotheke. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie redaktionell durch die Sendung. Christian Buchholz hat bisher vor allen Dingen Bücher zu Geistesführern, christlichen Führern hier im Landkreis Göppingen gebracht, unter anderem zu Christoph Friedrich Blumhardt, der nächstes Jahr seinen Geburtstag oder seinen Todestag feiert.
100. Todestag.
Seinen 100. Todestag feiert. Und des Weiteren über weitere christliche, evangelische, vorwiegend evangelische, aber nicht nur evangelische Führer hier im Landkreis Göppingen mit dem Titel Gottes Geist an Vils und Alb und Gottes Geist im Vilstal. Nun hat er einen Titel herausgebracht, der nennt sich Seelenapotheke. Zum Buch. Die Erfahrung des Sterbens und des Todes ist elementar und in allen Kulturen seit jeher wirkmächtig. Die Religionsgeschichte, literarische und philosophische Vielfalt dieser Wirkung nachzulesen bzw. nachzuempfinden, kann therapeutische, seelsorgerische und nicht zuletzt auch eine kulturell aufklärende Funktion haben. Eben eine Apotheke für die Seele. Bei diesem Buch, Sie merken es schon, ist Christian Buchholz der Herausgeber, nicht der Autor. Und ich möchte ihn einfach fragen, Sie waren viele Jahre Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll und Schuldekan der Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg. Wie kommen Sie nach den eigenen Werken dazu, als Herausgeber zu fungieren und dann eben jetzt diese Seelenapotheke zu veröffentlichen?
Wir führen in unserem kleinen Dorf, wo wir wohnen, Dirnau bei Bad Boll, seit vielen Jahren am Nachmittag des Totensonntags musikalische Veranstaltungen durch, die wir dann mit Texten ergänzen. Mit Texten zu diesem Thema, zu diesem schweren Thema, Abschied vom Leben. Und das war für viele Besucher und Besucherinnen so interessant und bewegend, dass mich immer wieder Leute angesprochen haben, bring doch diese Texte einmal so, dass wir sie auch lesen können. Und dann habe ich weiter gesammelt und wir sind jetzt zusammen auf über 200 Texte gestoßen, die helfen können, dieses schwere Thema Abschied vom Leben zu bewältigen.
Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, gerne. Ich möchte noch sagen, dass dieser Titel Seelenapotheke ja indirekt von Erich Kästner stammt aus den 30er Jahren. Erich Kästner hat eine lyrische Hausapotheke damals geschrieben, wo er seine Werke kurz fasst zu bestimmten Schicksals- und Lebenswegen. Da kann man hinten nachlesen, was muss ich tun bei Regenwetter oder bei Konflikten. Und dann schlägt man auf und dann hat man da diese lyrische Hausapotheke. Das war für uns, die wir dieses Buch jetzt vorbereitet haben, etwas sehr vordergründig und instrumentalisierend. Wir wollten einfach aus der Kultur und Literatur, auch aus der biblischen Tradition sammeln und dazu beitragen, dass Menschen in diesen schwierigen Situationen weiter leben und glauben und denken können. Ja, Kostproben. Eine Kostprobe, die jetzt in diese Zeit passt. Wir haben ja Adventszeit. ist ein kleiner Artikel, den ein Redakteur Teichert geschrieben hat im Blick auf Bonhoeffer, dem großen Widerstandsmenschen des Dritten Reiches, der aus christlicher Motivation heraus Widerstand leistete. Also Teichert, der Tannenzweig auf dem Friedhof. Weihnachten kann zum Horror werden, wenn ein Kind gestorben ist. Der Schmerz der Lücke meldet sich für die zurückgebliebenen Eltern und Geschwister in diesen stillen Tagen besonders heftig. Weihnachten hat für sie seinen Sinn verloren, jedenfalls wenn sie es als reines Fest der Freude erlebt haben. Häufig fliehen die Trauernden, um sich dann im Süden bei Sonne und Wärme noch elender zu fühlen. Was tun? Dietrich Bonhoeffers Schwester Sabine berichtet von einem Ritual aus ihrem Elternhaus. Und jetzt kommt dieser Bericht. Weihnachten 1918 ist alles sehr schwer. Unser Bruder Walter fehlt. Er, der zweitälteste Sohn meiner Eltern, ist am 28. April 1918 als 18-jähriger Fahnenjunker im Westen gefallen. Eine schreckliche Lücke ist nun da und sie bleibt offen. An diesem Weihnachtstag sagt unsere Mutter: Wir wollen nachher hinübergehen. Das Hinübergehen heißt, wir gehen alle auf den Friedhof. Mama und Papa sind vorher noch einmal ins Wohnzimmer gegangen und haben einen Tannenzweig vom Baum geschnitten mit einem Licht und Lametta und nehmen diesen Weihnachtszweig für das Grab von Walter mit. Auch in den folgenden Jahren ist es zu Weihnachten bei diesem Friedhofsgang geblieben. Soweit das Zitat von der Schwester von Bonhoeffer. Weihnachten hatte sein Heilsein verloren, so schreibt der Redakteur Teichert weiter. Wie das Loch im Baum allen zeigte, die Lücke war nicht verleugnet. Sie wurde nicht überdeckt. Zugleich gab es für die Eltern und die anderen Geschwister eine Verbindung vom Baum zum Grab, von Feier zu Friedhof. Manche Trauernden haben dieses Ritual der Bonhoeffer-Familie dankbar aufgenommen und inzwischen selbst gestaltet. Sie berichten, es habe ihnen geholfen, Tod und Leben in Beziehung zu bringen, ohne dass sie die Weihnachtsstimmung heucheln mussten. Auch Kinder verstehen dieses Ritual. In einer Familie hat der kleine Bruder des gestorbenen älteren Bruders ein Bild in die Lücke des Baums gestellt. Für Klaus, hat er gesagt. Das Bild ist dort geblieben, bis der Weihnachtsbaum vertrocknet war. Und dann noch gleich ein Beispiel aus der, gleichsam aus der Gegenwart, dass ich gefunden habe von Michail Gorbatschow, den wir ja alle noch kennen von der Wendezeit her. Er hat eine Biografie geschrieben und sie ist deshalb interessant, weil immer wieder in dieser Biografie die religiösen Momente, die während der Zeit des Kommunismus ja verschwiegen und verdrängt waren, weil diese Momente da zum Vorschein kommen. Michail Gorbatschow, Terminkalender. Als ich meine ersten Memoiren schrieb, hatte ich das starke Bedürfnis, die mich prägenden lebendigen Erinnerungen an den Garten und das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, mit Worten heraufzubeschwören. Als ich dann wieder einmal in Privolnoje war, fuhr ich an den Dorfrand. Jetzt ist dort alles umgepflügt und es wachsen Getreide und Gräser. Unsere alte Hütte und der Zaubergarten sind nicht mehr da. Auf dem Friedhof sind die Gräber meiner Großväter Andrei und Pantelei, meiner Großmütter Vasilisa und Stepanida, ihrer Söhne und Töchter, die Gräber meines Vaters und meiner Mutter. Meine Mutter starb 18 Jahre nach meinem Vater in Moskau. Ich musste ihr versprechen, sie neben meinem Vater zu beerdigen. Das tat ich 1994 denn auch. Sie starb unmittelbar vor Ostern in der Karwoche. Die Totenmesse fand in der kleinen Kirche statt, die die Dorfbewohner mit meiner Beteiligung gebaut hatten. Als ich in den letzten Jahren immer wieder heimkam in mein Dorf, kannte ich nur noch wenige Leute vom Sehen, obwohl ich ihre Mütter, Väter, Großväter und Großmütter gut gekannt habe. Inzwischen sind neue Generationen herangewachsen, das ist klar. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich so alt werde. Und ich denke auch, dass ich jetzt noch nicht sterben will, obwohl das natürlich nicht von mir abhängt. Irgendwo da oben liegt mein Terminkalender. Und es ist nicht bekannt, wie lange ich noch zu leben habe. Aber ich finde, man muss so leben, als wäre dieser Tag der letzte.
Radio Pips, die Lesebühne. Heute mit Christian Buchholz, eine Seelenapotheke. Texte aus der Mitte des Lebens zu Tod und Sterben.
Ein anderer Text, auch aus unserer Zeit, von einer Lektorin aus Hamburg, Frau Reftel. Etwas hintergründig und amüsant, so finde ich. Überschrieben mit »Behalte die Gabel«. Als der Arzt ihr mitteilte, dass sie höchstens noch 3 Monate zu leben hätte, beschloss sie, sofort alle Details ihrer Beerdigung festzulegen. Zusammen mit dem Pfarrer besprach sie, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Texte verlesen werden sollten und welche Kleider sie anhaben wollte. »Und da gibt es noch eine sehr wichtige Sache. Ich will mit einer Gabel in der Hand vergraben werden«, sagte sie schließlich. Der Pfarrer konnte seine Verwunderung nicht verbergen. »Eine Gabel? Darf ich fragen, warum eine Gabel?«, wollte er vorsichtig wissen. »Das kann ich Ihnen erklären«, antwortete die Frau mit einem Lächeln. »Ich war in meinem Leben zu vielen verschiedenen Abendessen eingeladen und ich habe immer die Gänge am liebsten gemocht, wo diejenigen, die abgedeckt haben, gesagt haben, die Gabel kannst du behalten. Da wusste ich, dass noch etwas Besseres kommen würde, nicht nur ein Eis oder ein Pudding, sondern etwas Richtiges, ein Auflauf oder so etwas.« »Ich will, dass die Leute auf mich schauen, wenn ich da in meinem Sarg liege, mit einer Gabel in der Hand. Da werden sie sich fragen, was hat es denn mit der Gabel auf sich? Und dann können Sie, Herr Pfarrer, Ihnen erklären, was ich gesagt habe. Und dann grüßen Sie sie und sagen Ihnen, dass Sie auch die Gabel behalten sollen. Es kommt noch etwas Besseres.« Aber für viele Menschen ist der Tod ja wirklich bedrohlich und eine schlimme Erfahrung. Ich habe einen für mich sehr bewegenden Text von vor 100, 150 Jahren gefunden, den ich jetzt noch lesen möchte, von Johannes Gilhoff, einem Schriftsteller des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts, beginnenden 20. Jahrhunderts, Jürn Jakob Sven, der Amerika-Fahrer. Als aber der Tag zu Ende war, da kam ein anderer und das war der letzte. Ihr Essen und Trinken, das der Mutter, das er beschreibt, ihr Essen und Trinken, das war nicht mehr, als wenn ein kleiner Vogel Essen und Trinken tut. Als die Arbeit fertig war und es schon schummerte, da saß ich wieder an ihrem Bett und hielt ihre Hand. Und der Puls ging sehr schnell. Lange saßen wir da im Schummern. Es war ganz feierlich, wie in der Kirche, wenn vorn auf dem Altar die Lichter brennen, weil Abendmahl ist. Ja, daran dachte ich, als ich in ihre Augen sah. Es waren sonst ganz gewöhnliche blaue Augen, aber an dem Tag ging ein Schein von ihnen aus, den sah ich sonst nicht in dieser Welt. »So, Jürn Jakob«, sagte sie, »nun lies mir was aus der Bibel vor.« So las ich ihr die Geschichte von Lazarus vor, und als ich zu Ende war, sagte sie, »da ist ein Psalm, den will ich noch gerne hören.« Und ich wusste nicht mehr, woran's er anfangen tut, aber da ist was von Säen und Ernten drin. »Ich weiß schon, Mudding, welchen du meinst«, sagte ich, und schlug den 126. Psalm auf und las, »Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Ich höre, mein Sohn.« Und ich las weiter bis zum Schluss. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden, Mudding, und bringen ihre Garben. Ich hab man keine Garben, wenn ich ankomme. Ja, Mudding, wenn's danach geht, dann kommen wir alle nackt an und haben nichts in der Hand. Sie schwieg eine Weile, dann sagte sie, nimm das Gesangbuch und lies, Christus, der ist mein Leben. Und so las ich den Gesang, und sie hatte die Hände gefolgt und leise mitgesprochen, und als ich zu Ende war, da sagte sie, das hat unser Lehrer auch mit den Schülern gesungen, als Jürn Jochen gestorben war. Dann ragte sie wieder leise über die Decke, und ihre Seele war sehr müde. Ich aber überdachte ihr Leben, als es zu Ende ging, und fand nichts als Mühe und Not. Dann folgte sie die Hände wieder und sah mich still und fest an, und ihre Augen waren groß und tief. Da konnte ich hineinsehen, wie in einen tiefen See. Dann sagte sie noch einmal, ich wull, dat ich in Himmel wär, mi waren die Tiet all lang. Lieber Freund, das behalte ich mein Leben lang bis an meinen Tod. Das könnte, so wie es ist, ganz gut im Gesangbuch stehen. Dann aber folgte sie die Hände wieder unter meiner Hand, und so betete sie ganz leise unser altes Kindergebet. Hilf Gott allzeit, mach mich bereit zu ewigen Freud und Seligkeit. Amen. Und als sie das Amen gesagt hatte, da drehte sie den Kopf so ein bisschen nach links rum, als wenn da wer kommt. Und da ist auch einer gekommen. Den habe ich nicht mit meinen Augen gesehen und nicht mit meinen Ohren gehört. Der hat sie bei der Hand genommen, und da ist ihre Seele ganz leise mitgegangen. Richtig so, als wenn man aus einer Stube in die andere geht. So ist sie nach Hause gegangen, als wenn ein müdes Kind abends nach Hause geht. Und nun ist sie nicht mehr in einem fremden Lande. Und mit diesem fremden Land meint Gilhoff natürlich die Vereinigten Staaten, wo die Mutter bei den ausgewanderten Kindern ihren Alltag, ihren Lebensabend erlebte.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Christian Buchholz. Eine Seelenapotheke. Texte aus der Mitte des Lebens zu Tod und Sterben.
Ich habe einen Text ausgewählt von Martin Buber, dem berühmten Religionsphilosophen. Er hat ja auch die hebräische Bibel ins Deutsche übersetzt, für uns zum Teil ungewöhnlich übersetzt. Ich lese die Übersetzung des Psalms 139 von Martin Buber. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin vor deinem Antlitz entlaufen? Ob ich den Himmel erklömme, du bist dort. Bettete ich mich im Gruftreich, da bist du. Erhübe ich Flügel des Morgenrots, nähme Wohnung am hintersten Meer, dort auch griff mich deine Hand. Deine Rechte fasste mich an. Spräche ich, Finsternis erhasche mich nur, Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis finstert dir nicht. Nacht leuchtet gleich wie der Tag. Gleich ist Verfinsterung gleich Erleuchtung. Ja, du bist's, der bereitete meine Nieren, mich wob im Leib meiner Mutter. Danken will ich dir dafür, dass ich furchtbar bin ausgesondert. Sonderlich ist, was du machst, sehr erkennt's meine Seele. Mein Kern war dir nicht verhohlen, als ich wurde gemacht im Verborgenen, bunt gewirkt im untersten Erdreich, meinen Knäuel sahen deine Augen, und in dein Buch waren alle sie geschrieben, die Tage, die einst würden, gebildet, als war nicht einer von ihnen. Wie köstlich, Gott Herr, sind deine Gedanken, ihre Hauptstücke, wie kernkräftig. Ich will sie buchen, ihrer wird mehr als des Sands. Ich erwache, noch bin ich bei dir. Und jetzt ein Text von einem Theologieprofessor, der vor wenigen Jahren in Jena verstorben ist, Klaus-Peter Hertzsch, also auch aus dem biblischen Traditionsstrom. Hell ist der Wald, das Land wird wieder grün und schön der Park, Gesträuch und Wiesenhänge. Wie weckt der Frühling die Erinnerung an ferne Tage und versunkene Klänge? Das Land wird jung, wir aber werden alt. Wir sehen das neue Grün mit leiser Wehmut. Das Alter prägt uns Antlitz und Gestalt. Gott gib uns dazu Heiterkeit und Demut. Das Leben um uns träumt in Wiederkehr, doch wir sind wach und gehen nicht im Kreise. Wir kommen aus geheimem Anfang her und sind zu gutem Ziele auf der Reise. Lass uns ein Stück noch miteinander gehen durch manchen Kreis mit seinen Jahreszeiten. Und lass uns vorwärts in die Weite sehen, wo alle Horizonte offen stehen und ich im Osterlicht die Berge Gottes sehe sich breiten. Und noch ein sehr frommer Text von Arno Pötzsch, den auch wahrscheinlich manche kennen. Er ist im evangelischen Gesangbuch auch enthalten. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod, doch ein in Gottes Gnade trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Christian Buchholz, eine Seelenapotheke. Texte aus der Mitte des Lebens zum Thema Tod und Sterben.
Ein weiterer Text von einem modernen, neuzeitlichen Schriftsteller, Arno Geiger, aus seinem Buch »Der alte König in seinem Exil«. Irgendwann wird der Vater den Atemzug tun, auf den kein weiterer folgt. Das macht mich wütend, der ganze Aufwand und wofür das alles. Dann wieder denke ich, dass etwas dran ist an dem, was Julian Green, 80-jährig, in sein Tagebuch geschrieben hat. Dass er kein Problem damit habe, Fähigkeiten zu verlieren und zu sterben. Gott nehme den Schwamm und lösche auf, was auf der Tafel geschrieben stehe, um seinen eigenen Namen draufzuschreiben. Im Gegensatz zu mir ist mein Vater sehr gläubig, doch in einem weltlichen Sinn gefällt auch mir, was Julian Green geschrieben hat von diesem anderen, der seinen Namen auf die Tafel schreibt. Orte, die wir nutzen, werden von anderen genutzt werden. Die Straßen, in denen wir fahren, werden von anderen befahren werden. Der Platz, auf den der Vater ein Haus gestellt hat, wird von anderen Menschen bewohnt werden. Jemand wird die Geschichten, die ich erzähle, weitererzählen. So absurd und traurig dieses Arrangement ist, so richtig kommt es mir vor. Ich legte den Arm um seine Schulter und sagte, »Na, du alter Haudegen?« »Ich?« fragte er überrascht. »Ja, bist du kein alter Haudegen? Das kommt darauf an, wie man es auslegt. Weißt du, ein Haudegen hat Kraft.« Dann schaute er mich an, musterte mich freundlich und sagte, »Du bist einer, der viele Dinge gemocht und viele Dinge ums Verrecken nicht gemocht hat.« Ich sagte, »Manche Dinge habe ich gerne gemocht.« »Abenteurer hast du immer gerne gemocht, ich nicht.« »Was hast du gerne gemocht?« »Heimgehen.« Ein Text, der in die schreckliche Geschichte unseres Landes gehört, überschrieben mit Auschwitz. Von einer jungen Frau, Natascha Friese, geschrieben. Angst schnürt mir das Herz zu, Leere verdrängt meine Gedanken. Tod, ich werde ihn sehen, ich werde ihn fühlen, ich werde ihn hören, ich werde ihn riechen, die Tür fällt zu, ich befinde mich am Ort des Grauens. Tod, ich sehe ihn nicht, ich fühle ihn nicht, ich höre ihn nicht, aber ich kann ihn riechen. Er umgibt mich, er nimmt mich in sich auf und spuckt mich wieder aus. Hoffnung wird den Tod überwinden. Hoffnung, dass alle Völker der Erde verstehen werden, dass nur Frieden Leben bedeutet. Ja, und dann ein vielen vertrauter romantischer Text von Ludwig Uhland aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Die Kapelle, unsere bekannte Wurmlinger Kapelle ist damit gemeint. Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinab, drunten singt bei Wies und Quelle froh und hell der Hirtenknab. Traurig tönt das Glöcklein nieder, schauerlich der Leichenchor, stille sind die frohen Lieder und der Knabe lauscht empor. Droben bringt man sie zu Grabe, die sich freuten in dem Tal. Hirtenknabe, Hirtenknabe, dir auch singt man dort einmal. Auch wieder ein Text aus unserer Zeit von Bärbel von Wartenberg-Potter. Sie war bis vor kurzem Landesbischöfin in Norddeutschland. Wohin gehen die Toten? Brief an ein Kind. Mein liebes kleines Mädchen, etwas sehr Schlimmes ist geschehen. Mitten in den Ferien, die ihr fröhlich miteinander im Süden verbracht habt, ist dein Vater plötzlich gestorben. Sein Herz wollte nicht mehr schlagen, obwohl es noch ein junges Herz war. Und so ist er schnell und ohne viel zu sagen davongegangen, über Nacht. Aber was wissen wir wirklich, was mit den Toten geschieht? Ich glaube, dass ich es dir als einem Kind am ehesten erklären kann, was ich über den Tod herausgefunden habe. Denn Kinder, so steht es in der Bibel, verstehen die Sprache Gottes besser als die Erwachsenen. Eins ist klar und sehr schmerzlich, man kann mit den Toten nicht mehr sprechen wie früher, nicht mehr mit ihnen lachen oder essen, nicht mehr spazieren oder schlafen. Sie können einen nicht mehr erfreuen oder beschimpfen, einem nicht mehr Geschichten vorlesen, nicht mehr Hausaufgaben mit einem machen oder spielen. Sie nehmen keine Geschenke mehr oder sie geben auch keine. Man kann nie mehr Auto fahren, telefonieren oder Ferien machen mit ihnen. Alles, alles geht nicht mehr. Sie sind weggegangen in ein anderes, unsichtbares Land, dorthin, wo schon viele, viele andere sind. Dein Großvater, Micha und Frieder und viele andere Menschen warten dort schon auf deinen Papa. Auch Tiere, auch Pflanzen, sie alle, wir alle gehen einmal zurück zur Mutter Erde, die uns aufnimmt in ihren kühlen braunen Schoß, die ihre erdigen Arme um uns schlingt und uns eine neue Heimat gibt. Die Toten gehen zurück dahin, woher alles Leben kommt, zu Gott, der in der Tiefe der Erde, im Himmel über uns, in den Herzen der Menschen, überall eben ist. Gott hat einen großen, weichen Schoß. In der Bibel dachten sie an Abrahams Schoß. Aber vielleicht denkst du an den Schoß deiner Mutter. Dort dürfen alle sitzen, die einmal gelebt haben. Und Gott lässt sich von ihnen ihre Erdengeschichten erzählen, ihren Kummer und ihre Freuden, worüber sie gelacht und geweint haben, von den Menschen, die mit ihnen gelebt haben, von dir und von mir. Dann lacht Gott und freut sich, oder er weint, oder er ist zornig und empört, je nachdem. Wir wissen wenig Genaues über die Gestorbenen und müssen uns mit solchen Bildern helfen, die aber wahr sind. Eines wissen wir ganz genau. Und ich selbst habe es oft auf ihren toten Gesichtern gesehen. Die Toten sind in einen großen Frieden gegangen. Alles, was sie gequält und unglücklich gemacht hat, die Sorgen, der Zorn, der Streit, alles das ist von ihnen weggenommen und zur Ruhe gekommen. Tote muss man lange anschauen und dann entdeckt man das. Kurze Blicke erschrecken uns nur. Ich glaube, dass Gott sich immer gerade denen zuwendet, die es schwer haben und ihnen die Tränen abwischt. Er nimmt das Schwere nicht einfach weg, aber er schickt uns Menschen, die uns tragen wie Christophorus, das Jesuskind. Oder er gibt uns auf andere Weise Kraft, das Traurige auszuhalten, auch wenn wir manchmal schreien möchten. Ich will versuchen, euch zu helfen, euch mitzutragen. Gott behütet in der Zwischenzeit all die Toten mit großer Liebe und Freundlichkeit und nimmt ihnen nichts übel, gar nichts. Das Schöne, das zwischen Papa und dir und uns allen gewesen ist, geht niemals verloren. Dein Papa ist auf andere Weise sehr lebendig und wird es in unseren Herzen immer bleiben. So umarme ich dich mit großer Liebe, deine Patin Bärbel.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit, als Herausgeber fungierend, Christian Buchholz. Eine Seelenapotheke.
In diesem Buch sind auch einige Texte, die das Leben als Weg beschreiben. Manche von diesen Texten sind wohl auch bekannt. Wir publizieren sie aber umso lieber jetzt noch einmal. Ein Text von Albrecht Goes. Klein ist mein Kind dein erster Schritt, klein wird dein letzter sein. Den ersten gehen Vater und Mutter mit, den letzten gehst du allein. Sei's um ein Jahr, dann gehst du, Kind, viel Schritte unbewacht. Wer weiß, was das für Schritte sind, im Licht und in der Nacht. Geh kühnen Schritt, tu tapferen Tritt, groß ist die Welt und dein. Wir werden, mein Kind, nach dem letzten Schritt wieder beisammen sein. Oder auch dieses Bild der Schritte und des Weges aufnehmend von Hermann Hesse. Die Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und Gesunde. Ein Text von Tina Strohhecker, einer uns hier in der Region vertrauten Schriftstellerin. Seit der Leib sterblich ist, leben die Bilder. Wer sie herstellt, spricht vom Steigen und Sinken und vom Gedächtnis. Auch er beginnt mit der Lehre. Sie hat ihren Wert. Er liebt sie nicht, aber er braucht sie. Er muss nicht allein sein mit ihr. Er ist ihr Sammler, geübt im Erinnern. Von hinten her baut er den Schauplatz auf. Er ist ein Kenner des Nacheinander. Keine Bewegung bleibt folgenlos. Zufälle kommen vor, bleiben aber nicht Zufall. Er benötigt Entschiedenheit und er muss warten können. Er stellt sich selbst auf den Felsvorsprung, der gerade entsteht. Über dem Kopf solchen Wanderers ist die Luft kalt und kühl. Aus ist es mit der Geschäftigkeit. Er vergisst die Uhr, er vergisst, dass er klein ist. Weil er aus sich herausging, kann er zu sich zurückkehren. Endlich atmet er auf. Das Bild spricht, welche Kraft, weil der Leib sterblich ist. Und noch ein Text von einem Theologen aus Baden, aus unserer Zeit. Er überschreibt den Text mit Positionswechsel. Als ich beschloss, dass das ewige Leben für mich keine Alternative ist, hattest du mir zuvor deine Gegenwart zur Quelle gemacht, aus der ich trinken könnte, über den Tag hinaus, nicht ewig, sondern so lang nur, bis alles aufgeht in dir, weniger als ewiges Leben ist das nicht. Und dann noch von Karl Zuckmeier, ein Text überschrieben mit Was wird sein? Beim Einschlafen denke ich manchmal, was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr aufwache? Ich denke mir oft, dass ich vor der Geburt von meiner Mutter umgeben war, in ihrem Leib, ohne sie zu kennen. Dann brachte sie mich zur Welt und ich kenne sie nun und lebe mit ihr. So, glaube ich, sind wir als Lebende von Gott umgeben, ohne ihn zu erkennen. Wenn wir sterben, werden wir ihn erfahren, so wie das Kind seine Mutter und mit ihm sein. Warum soll ich dann den Tod fürchten?
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Christian Buchholz, eine Seelenapotheke. Texte aus der Mitte des Lebens zum Thema Tod und Sterben. Wir gehen jetzt schon Ende der Sendung zu. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich habe Sie durch die Sendung geführt. Ich möchte auch einen Hinweis auf die nächste Lesebühne geben. Die nächste Lesebühne findet im nächsten Jahr statt. Sonntag, 13. Januar, 16 bis 17 Uhr. Es geht fast wieder um das Thema Tod. Krebs, Diagnose Krebs und dann von einer Autorin hier aus dem Landkreis, die den Krebs besiegt hat und damit dem Tod erst einmal von der Schippe gesprungen ist. Die Diagnose Brustkrebs bereits in jüngerem Alter zu bekommen, ist eine niederschmetternde und Diagnose und lässt leicht verzweifeln und aufgeben. Obwohl die Medizin heute schon sehr weit ist, ist der Weg durch die Operationen und Therapien immer noch sehr langwierig und keineswegs leicht. Dies hat die Autorin am eigenen Leib erfahren. Mit diesem Buch möchte sie Mut machen und sich auf das Wagnis des Glaubens einzulassen und schildert, wie sie ganz konkret von Gott durch diese schwere Zeit hindurchgetragen wurde.